Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Robert und wir reden, ja, ich würde sagen, das ist so eine wundervolle, sehr klassische und sehr geschichtenreiche Geschichte des Scheiterns. Hört selber. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Robert.
Hallo,
schön, Paula, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Mich freut es riesig, dass es so unkompliziert und schnell geklappt hat.
Ja, du, jederzeit. Also, du hast mir eine sehr, sehr lange Mail geschrieben und ja, die war mit verschiedenen Zeitachsen auch. Und darum würde ich sagen, wir fangen mit deiner Geschichte einfach relativ weit vorne an, oder?
Ich würde ehrlich gesagt bei der jetzigen Geschichte anfangen, bei der letzten, weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir alles von meinem Leben erzählen, dann reicht uns die Zeit wahrscheinlich nicht.
Okay, na
aber
gut.
Das ist halt das, wegen der Geschichte bin ich eigentlich da, deswegen, weil ich einfach drüber sprechen will, weil mir dein Podcast in den letzten Monaten hat mir unglaublich viel geholfen, wirklich. Hab den glücklicherweise über eine Freundin entdeckt, über eine meiner besten beiden Freundinnen, da bin ich wirklich sehr dankbar. Und da war nämlich jemand bei dir im Podcast, dem was Ähnliches passiert ist oder ja, eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Und da dachte ich mir eben, okay, das ist wichtig, dass ich drüber spreche, weil ich wirklich glaube, dass Leute daraus irgendwie was lernen können. Oder ich hoffe halt, vielleicht ist da draußen nur eine Person, der es genauso ging wie mir damals. Und wenn die das hört, dann hat es schon was gebracht.
Das stimmt, aber es gibt vermutlich mehrere.
Ja, und auch nicht ganz selbstlose Gründe. Mir geht es auch darum, dass ich irgendwie damit abschließen möchte und ich gehofft hatte, dass wenn ich jetzt einmal so drüber spreche mit dir, dass es dann mir vielleicht auch hilft, damit nochmal abzuschließen.
Mhm. Bist du momentan in einer Beziehung?
Nein, ich habe mich Mitte, Ende Mai habe ich mich getrennt aus einer langjährigen Beziehung, 8 Jahre, die eben ja sehr problematisch war.
Was war das größte Problem daran?
Im Nachhinein betrachtet, dass wir nicht miteinander gesprochen haben. Also ja, vielleicht erzähle ich einfach kurz, was passiert ist, glaube ich dann. Ja. Ist es am besten.
Der Klassiker natürlich, also, ne? Daran gehen ja viele Beziehungen zugrunde.
Ja, richtig. Ich habe meinen Ex-Partner relativ ungefähr nach einem Jahr nach meiner ersten langen Beziehung kennengelernt. Mhm. Also ich bin eigentlich, glaube ich, schon immer schwul. Ich wusste das auch in der Schule schon. Und bin dann mit 18 zu Hause ausgezogen und habe dann so angefangen, das zu leben, habe mich einer Jugendgruppe angeschlossen und habe die unglaublichen Weiten des Internets entdeckt und habe da so meine ersten Erfahrungen gemacht und bin dann relativ bald in meine erste Beziehung gestolpert. Jetzt mache ich es doch chronologisch, gell?
Ja, du, ist aber egal. Ist trotzdem, ist dann einfacher zu erzählen, weißt du?
Genau. Okay. Und habe dann relativ bald meinen ersten Partner kennengelernt. Der war 10 Jahre älter als ich. Also ich war damals, glaube ich, 19 oder 20 oder so. Und wir waren dann gleich relativ lange zusammen, also 6, 7 Jahre. Mhm. Das heißt, ich habe so meine Sturm- und Drangzeit, glaube ich, auch ein bisschen verpasst, weil ich durch meine Familie und so bin ich ziemlich stark dem Ideal, ein Beziehungsideal nachgelaufen, wo es vielleicht so für mich gar nicht passt, keine Ahnung.
Sind deine Eltern noch zusammen?
Ja.
Und verstehen sich auch gut?
Die verstehen sich gut, ja.
Ja, so ein Glück.
Ja, genau. Mhm. Wir sind dann relativ bald zusammengezogen, nach einem halben Jahr in ein großes Haus und ich war dann da so der Student und das Hausmütterchen und habe mich um das Haus gekümmert und den Garten und habe währenddessen noch studiert und er hat dann irgendwann mal beim Abendessen angesprochen, dass er von seiner Firma ein tolles Jobangebot hätte im Ausland. Und dass er darüber nachdenkt und wir haben dann drüber gesprochen und ich habe gesagt, naja gut, jetzt irgendwie ist gerade blöd, weil ich weiß gar nicht, ob ich damals im Bachelor oder Master war. Auf jeden Fall war halt klar, ich muss jetzt hier mein Studium fertig machen, ich habe meine Familie und so weiter. Mhm. Später irgendwann gerne mal.
Welches Ausland wäre es gewesen?
Die Vereinigten Arabischen Emirate.
Oh, okay.
Ja, genau. Also bin zu dem Zeitpunkt auch schon dort einmal hingereist.
Aber und, das wäre für euch ja gar nicht lebbar gewesen.
Ja, das Witzige ist, jetzt lebt er das. Also jetzt lebt er wirklich dieses Klischee, das man hat, irgendwie im 30. Stockwerk von einem Wolkenkratzer mit Hausangestellten und mit seinem brasilianischen Steward. Ohne da jetzt irgendwie Vorurteile machen zu wollen. Aber der ist wieder jung, glaube ich zumindest. Und das Krasse ist halt, er macht das jetzt in Dubai und ich war aber halt 6 Jahre lang sein Untermieter. Mhm. Und habe quasi, wenn Leute zu Besuch kamen, musste ich immer in meinem Büro schlafen, damit da niemand was vermutet. Ja.
Ach, wie scheiße.
Das war schon ziemlich schräg. Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir im Keller was gearbeitet und da habe ich einmal irgendwas gesagt, dass wir schwul wären und der ist total ausgeflippt, weil das Kellerfenster offen war. Und ich dachte mir so, an welchem Ort können wir eigentlich drüber sprechen, wenn nicht im Keller?
Aber wie hast du das 6 Jahre lang ausgehalten? Und warum?
Ich weiß es nicht. Ich habe mega krass zugenommen. Mhm. Also
kein Wunder.
Sieht man jetzt vielleicht nicht, aber ich habe früher mal 150 Kilo gehabt. Jetzt bin ich bei 89. Mhm. Ja, aber das war halt eben genau, ich wollte halt eben dieses Ideal, weil meine Schwester, meine Cousine, die hatten alle so Langzeitpartner und ich wollte das, glaube ich, auch haben. Und mit Häuschen und so dieses Biedere. Ja, keine Ahnung. Und auf jeden Fall war das Thema dann eigentlich gegessen mit dem Umziehen oder mit dem Auswandern. Und dann irgendwann viele Wochen später habe ich dann rausgefunden, dass er im Endeffekt die Gespräche weitergeführt hat, auch die Vorstellungsgespräche hatte und auch im Endeffekt schon zugesagt hat, dass er das macht. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich gehe nicht mit. Er hatte dann schon die Vorstellung, dass ich vielleicht dann in Deutschland bleibe und das Haus hüte und nachkomme oder irgendwas, aber das, nee. Und ich glaube, damals war halt auch schon viel kaputt, würde ich sagen.
Ja, klingt so. Also so ganz, keine Wohlfühlbeziehung.
Ja. Und dann war halt plötzlich mit einem Schlag mein Zuhause weg, mein Partner. Meine Freunde haben sich damals für ihn entschieden, weil das natürlich viel cooler war und fancier, irgendwie jemanden zu kennen, der in Dubai lebt. Ich habe währenddessen an meiner Masterarbeit geschrieben, habe gerade mein Masterstudium fertig gemacht, habe zu dem Zeitpunkt auch schon fulltime gearbeitet und musste dann halt eine Wohnung suchen und so weiter. Habe natürlich total gestört, nach 2 Tagen mein erstes Date im Internet gemacht und bin da auch gleich irgendwas reingerutscht. Und das alles führte dazu, dass ich halt relativ schnell krasse Schlafstörungen hatte. Also ich habe teilweise 4 Tage nicht geschlafen.
Uff.
Ich habe Angstzustände und Panikattacken bekommen. Ich habe einmal total schräg beim Autofahren mein Navi gehört, das immer gesagt hat, ich soll rechts abbiegen und rechts anhalten, obwohl ich es gar nicht anhatte. Und
das war aber vielleicht ein weiser Ratschlag, mal rechts ranzufahren.
Ja, stimmt, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und dann hat meine Cousine damals, auch eine unglaublich wichtige Person in meinem Leben, die haben mich dann im Endeffekt auch gezwungen, mir auch Hilfe zu suchen, habe dann eine Therapie angefangen, mit dem allem klarzukommen, weil es war halt, der war halt zum Beispiel an Weihnachten dann noch bei meinen Eltern und sowas nach dieser Trennung.
Ach, das ging, und aber da, also so offen war er dann schon.
Ja, also zu so Familienfesten, meiner Familie, da war das alles okay. Also keine Zuneigung zeigen oder sowas, aber da hat er das schon gelebt. Da war er schon so der Lieblingsschwiegersohn. Meine Eltern sind da auch noch 1 oder 2 Mal hingeflogen, haben ihn besucht und er ist eigentlich immer noch regelmäßig zu Besuch, auch jetzt noch.
Warum?
Ich weiß es nicht.
Also warum... Verletzt sich das, wenn der zu deinen Eltern geht?
Ja, mega.
Und wissen das deine Eltern?
Ja, ich glaube, ich habe das damals auch gesagt, aber meine Eltern verstehen das, glaube ich, nicht. Die sind jetzt nicht so emotional kompetent, glaube ich. Ich weiß es nicht. In vielen Dingen verstehen die mich nicht. Also auch wenn sie noch zusammen sind und wenn sie glücklich sind, ist da schon auch was im Argen. Und das war halt an diesem Weihnachten, das war für mich so schlimm. Also du musst dir das mal vorstellen. Wir saßen dann da auf der Couch und ja, das hat mir ziemlich viel zugemutet, ja.
Was aber haben deine Geschwister dazu gesagt? Haben die nicht gesagt, das ist irgendwie nicht in Ordnung? Also
nee.
Aber vielleicht kannst du mit Beispielen arbeiten. Nehmen wir an, der Papa hätte eine Geliebte und die würde er immer einladen.
Ja, ich habe dann auch immer gesagt zu meiner Schwester, das mache ich heute noch gern, scherzeshalber, wenn wir irgendwie grillen oder so, oder wenn er sich mal wieder anmeldet. Und dann sage ich immer, ja, dann können wir doch den auch noch dazu einladen,
Ja, mach und das doch schön, mach dann doch treffen wir uns alle zusammen.
Ja, genau.
Und ihre Ex-Freunde
und dein
auch.
Ehemann kommt auch mit und die Kinder, ist doch schön.
Ja, ja. Genau. Dann merken sie es vielleicht mal.
Ich stoße bei meiner Familie an sehr vielen Punkten auf Unverständnis und damit habe ich jetzt aber im Rahmen der letzten Trennung auch so ein bisschen meinen Frieden gemacht und löse mich ein bisschen von meinem Elternhaus. Ich liebe meine Eltern, aber ich muss nicht alles gut finden, was sie getan haben und was nicht, weil ich auch Selbstwertprobleme habe, wo ich heute ganz gut verstehe, woher das kommt von meinen Eltern. Mhm. So, weil wir halt schon mit Liebesentzug bestraft wurden, solche Geschichten.
Wie unangenehm. Das ist aber nicht richtig.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also du merkst schon, ich habe sehr viel Arbeit betrieben. Das ging halt im Endeffekt alles mit der Therapie an.
Ich meine, wenn du das aushältst, kannst du natürlich auch immer sagen, okay, wenn mein Ex-Freund kommt, dann werde ich nicht kommen, weil ich fühle mich nicht wohl in seiner Gegenwart.
So haben wir es dann gemacht.
Und dann haben sie gesagt, na gut, dann kommt der Ex-Freund.
Ja, genau.
Mhm, ja, okay, dann ist das so.
Ja.
Dann machst du dir mit Leuten, die dich verstehen und schätzen, eine schöne Zeit.
Ja. Und das Witzige ist, dass du sagst, dass das komisch ist, aber mein Therapeut hat mir damals immer versucht, was heißt einzureden oder mich zu überzeugen, dass es doch total okay ist. Und dass wenn
menschlich
es jetzt
ist es total okay, bloß nicht, wenn sich einer damit sehr, sehr unwohl fühlt.
Ja, und vielleicht hätten sie sich, es ist egoistisch, wenn ich sage, vielleicht hätten sie sich für ihren Sohn entscheiden müssen.
Das ist eine berechtigte Erwartungshaltung. Ich würde mich immer für meine Kinder entscheiden, egal was ist.
Ja.
Ich glaube, das wäre das Gesündere. Vielleicht wäre interessant rauszufinden, was genau deren Gedankengänge sind da. Weil das ist ja von außen schwer zu sagen. Irgendwas, ist der so, wie du sein solltest in ihren Augen? Oder irgendwie sowas, weißt du?
Also bei meinen Eltern unterstelle ich ihnen immer, ist es ziemlich wichtig, was man ist und wie viel Geld man hat. Und dass es daher vielleicht irgendwie kam, weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch immer das Gefühl, dass meinen Eltern nicht so genügen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt halt ablege.
Ja, man muss seinen Eltern auch nicht genügen. Man muss dann bloß akzeptieren, dass sie einem nicht das geben, was man sich wünscht. Und das dann loslassen.
Ganz genau.
Und ich finde nach wie vor, dass man seinen Umgang im Privatleben wirklich weise wählen sollte. Und das ist... schließt Eltern und Geschwister und Familie nicht aus.
Ja.
Wenn Menschen sich schädigend verhalten, dann haben die keinen Teil an diesem Leben.
Es fällt mir halt schwer, weil es meine Familie ist.
Ja, total. Das ist super schwer.
Aber mache ich inzwischen, weil ich habe eben auch zu dieser Cousine und zu ihrem Mann und den Kindern habe ich eine wahnsinnige Bindung und fühle mich hingezogen, weil die mich halt verstehen. Und
aber dann feiern wir mit denen Weihnachten, das
ja,
ist
richtig.
Viel schöner.
Aber das Krasse ist halt, dass meine Familie dann mich wieder mit diesem Liebesentzug bestraft und so mit diesen Vorwürfen. Und das ist für mich schwierig. Aber heute mache ich das.
Ja.
Ich war letzte Woche zweimal bei meiner Cousine, die wohnt im selben Ort. Und ich habe tatsächlich angefangen, anders zu fahren, damit ich nicht an meinen Eltern vorbeifahre. Und das ist eigentlich auch total verrückt.
Ich würde das offen kommunizieren, warum du das machst.
Ja.
Dann ist es für dich nämlich leichter. Wenn du sagst, tut mir leid, ich fahre heute zu meiner Cousine und nicht zu euch,
ja,
weil mir das und das und das wirklich wehgetan hat und ich mich dem nicht mehr aussetzen möchte, dann ist alles okay. Was die dann sagen und ob die dir Liebesentzug servieren oder so, das ist ja nicht dein Problem, das ist deren.
Ja.
Also ein Mensch, der so handelt zu seinem eigenen Kind, der hat ja ein Problem.
Ja.
Das ist aber nicht dein Thema, das ist deren.
Aber ich verstehe nicht, was es ist. Ich habe mir jetzt letzte Woche nochmal alte Kinderfotos geholt und das ist ganz komisch in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, was da war. Wenn ich so die Fotos anschaue, da lächle ich immer und das hier, es sieht eigentlich schon aus, als wäre ich ein glückliches Kind gewesen. Und aber wenn ich das wenn ich teilweise auch die Bilder anschaue, jetzt zum Beispiel, wenn ich da Bilder sehe von mir und meiner Mutter, da spüre ich irgendwas in mir drin.
Ich finde, man sieht es an Kinderfotos immer ganz gut, wie die Körper sich zueinander bewegen.
Mhm.
Ob das immer so gestellt und gezwungen ist oder ob es so eine natürliche Nähe gibt. Oder so. Ja. Und weißt du, Menschen, die darauf achten, was ein anderer, wie viel der verdient und was er darstellt, die haben ja ein Selbstbewusstseinsproblem.
Ja, und das ist halt der Punkt. Ich meine, meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die hatte halt auch wirklich eine verkackte Kindheit. Also das weiß ich auch. Aber ich habe für mich, also ich kann ja, ich verstehe das, aber ich kann nichts dafür und ich muss es ja deswegen nicht weitermachen.
Nee, eben.
Weil die ist halt irgendwie mit 5 Geschwistern aufgewachsen, in sehr ärmlichen Verhältnissen, Vater Alkoholiker, meine Großmutter, keine Ahnung, die hat mehrfach gedroht, sich mit den Kindern umzubringen und also ganz, ganz schlimm. Aber irgendwie muss das jetzt halt mal aufhören und das ist halt letzte Woche, vor 2-3 Monaten auch im Rahmen der Trennung. Trennungen sind ja so toll. Weil da passiert immer so viel und da habe ich auch mit diesem ganzen Mutter- und Familiending habe ich so krass aufgeräumt, weil ich eben was am Laufen hatte, jemanden kennengelernt hat, das erzähle ich nachher gleich noch und seit langem mal wieder habe ich mich meinen Eltern geöffnet und dann erfahre ich 3 Tage später, dass es die ganze Family weiß. Sogar die, die im Urlaub war.
Und, Entschuldigung.
Ja, und ich dachte mir halt, ich will sagen, was mich stört. Also habe ich meiner Mutter eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, Mama, fand es voll schade, das Gespräch war doch eigentlich so schön. Ich hatte das Gefühl, wir hatten mal wieder eine Verbindung. Jetzt erfahre ich, dass das alle wissen. Das finde ich voll schade.
Mhm.
Und was bringt dir das eigentlich? Warum machst du das?
Ja.
Und das ist halt so krass. Meine Mutter ist komplett eskaliert und das ist immer so, dann kam wieder das raus mit, dass sie alles für mich getan hätten und auf Urlaub verzichtet hätten und mein Studium mir ermöglicht haben und sie hätten doch immer alles getan und ich habe nur gesagt, okay, was passiert hier eigentlich gerade, darum geht's doch gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass sie das nicht möchte, aber so ist es das bei meiner Mutter, dann kommt immer, ich weiß schon, wir genügen dir nicht und du schämst dich für uns, habe ich gesagt, das ist Quatsch, Mama, ich liebe dich, ich schäme mich nicht für euch und habe ihr dann auch mal gesagt, dass ich damit jetzt aufhöre. Ich habe ihr das einmal nochmal gesagt, ich liebe euch, ich schäme mich nicht für euch und alles andere ist dein Problem, ich steige da jetzt aus, ich kann da nichts mehr machen.
Ja, aber das ist ja keine erwachsene Ebene, auf der sie da agiert.
Nee, also, weil bestes Beispiel, dann sagt sie, ja, letzte Woche, da hast du mich mal angerufen und dann sagst du, du hast dich nur verwählt. Und dann habe ich gesagt, ja, und es für mich heißt halt, wenn ich mich verwählt habe, dann habe ich mich einfach verwählt. Das heißt nicht, ich liebe dich nicht oder ich...
Na naja, ja. Gut, also hat die im Grunde ja ähnliche Ängste wie du, bloß...
Ja.
Ihr befindet euch nicht auf der richtigen Ebene zueinander, weil es ja keine Mutter-Kind-Ebene ist, sondern eine Kind-Kind-Ebene.
Ja.
Und dann wird es schwierig.
Das spricht sie wahrscheinlich auch, also ja, mit meinem inneren Kind, nur dass ich das halt jetzt, glaube ich, kapiert habe, was da passiert.
Ja, und es wird dir auch nicht viel anderes übrig bleiben, als dafür zu sorgen, dass du bei dir bleibst im Grunde.
Ja.
Und ob dann Menschen sich da rausentwickeln wollen oder nicht, das ist deren Ding.
Ja,
ja und da kannst du von außen nicht viel machen, weil die müssen ja fühlen, dass in ihrer Selbstwahrnehmung irgendwas nicht ganz so richtig ist.
Ich hätte halt auch, ich hätte halt auch gern die Beziehung zu meiner Schwester oder zu meiner Familie, aber ich kann das ja nicht erzwingen, weil
Ja, Familiensysteme sind halt eine sehr komplexe Angelegenheit, aber häufig ist es so, wenn einer sich rausentwickelt, dass die anderen sich automatisch hinterher bewegen.
Mhm.
Also, dass sich dann so ein bisschen was verstellt, aber manchmal ist es auch so hart und verkrustet, dass das nicht geht. Aber dann, ich glaube, für den inneren Frieden ist es total wichtig zu sehen, dass es nichts mit dir zu tun hat und wie toll du bist, sondern dass es einfach Menschen sind, die dir in dem Moment nicht das geben können, was du dir sehnsüchtig erwünscht. Aber es gibt andere, die dir das geben können, zum Beispiel deine Cousine.
Ja.
Und das ist nicht, dann ist es nicht mehr so schlimm, weißt du?
Ja.
Weil, ich meine, du bist jetzt auch nicht mehr sechs. Weihnachten ist dann irgendwann auch so, ja, dann sitzt man zusammen und schenkt sich überflüssiges Zeug. Mach's lieber mit Leuten, mit denen du Spaß hast.
Mich trifft das halt immer ein bisschen.
Ja, versuch da rauszukommen, dass es dich so trifft, weil es gar nicht gegen dich geht. Ja.
Aber dann sitzen wir einfach auf der Terrasse letzte Woche und dann sagt meine Mutter einfach so, meine Schwester hat es gesagt, mei, schon schade, dass du nicht so die Beziehung zu meinen Kindern hast, weil ich halt das Neugeborene nicht auf den Arm nehmen wollte, weil ich einfach mit Kindern generell unsicher bin, insbesondere mit Kleinen. Und da kommt halt immer der Vorwurf. Und aber mit den Kindern von meiner Cousine, da ist das alles so natürlich. Mit dem telefoniere ich sogar. Und der will mit mir Dinge spielen, geht auf mich zu. Und da habe ich dann immer so ein schlechtes Gewissen. Aber
Naja,
und das machen sie mir halt auch bewusst.
Ja, aber dann sag du einfach, du, ich finde das auch schade. Fertig, da musst du ja nicht weiter drauf einsteigen.
Mhm.
Ich finde das auch schade.
Ja, aber ich kann es halt nicht erzwingen.
Das würde ich mir dann sparen, den Zusatz. ich finde es auch schade.
Ja.
Ja. Vielleicht können wir ja mal zusammen dran arbeiten.
Ja.
So.
Okay.
Okay, jetzt müssen wir also nochmal zurückspulen. Sie laden deinen Ex-Freund immer noch zu Weihnachten ein, weil er was darstellt. Finde ich auch interessant, dass er da immer noch hintrabt. Hat er keine eigene Familie?
Nee, nicht so richtig.
Weil die ihn verstoßen haben, oder?
Nee, gestorben und auch schwierige Verhältnisse.
Mhm.
Es ist inzwischen schon weniger geworden. Also das Weihnachten, das war einmal, aber er ist halt schon noch einmal im Jahr, würde ich sagen, ist er da.
Ja, gut, dann timet das so, dass du nicht da bist.
Genau.
Ja. Okay, und dann hast du nach dieser Beziehung, hattest du die 150 Kilo dann noch lange drauf oder sind die irgendwann weggegangen?
Ich habe schon am Ende der Beziehung quasi angefangen abzunehmen. Da hat, glaube ich, schon so ein Prozess begonnen.
Mhm.
Es fing an, dass ich zum ersten Mal auf zwei Wagen stehen muss und das hat dann bei mir irgendwie den Schalter umgelegt.
Was war so deine Notration? Was hast du gegessen?
Boah, ich habe ganz viel gegessen. Ich erinnere mich, total eklig. Es gab gab's so diese Kuchen zum Fertigbacken, wo so der rohe Teig drin war. Und man hat den nur die Schale in den Ofen gestellt. Und so einen habe ich halt teilweise komplett einfach zum Frühstück mit einer halben Tüte Milch gegessen.
Ja, okay, die haben immer diesen chemischen Nachgeschmack. Ne?
Ja.
Ja. Okay. Ja. Und dann alles, was dir so in die Finger kam?
Ja, einfach wahnsinnig viel halt, ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch eine Stoffwechselstörung habe, also mit der Schilddrüse was. Das hat natürlich auch was geholfen.
Ja.
Aber im Endeffekt habe ich einfach angefangen, Sport zu machen.
Wie groß bist du? Also 1,93 oder so?
Nee, 1,84.
Ach echt? Du wirkst riesig groß.
Echt?
Hm. Ja. Na gut. Okay, und war dir klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deinem emotionalen Zustand und dem Essverhalten?
Nein, damals war ich noch nicht so reflektiert.
Mhm.
Ich dachte auch, dass die Beziehung irgendwie gut war. Genau, auf jeden Fall, dann war ich da in der Therapie, nur um auf den Punkt zu kommen, in der Therapie und bin dann ausgezogen, bin aus dem Haus ausgezogen, hatte dazwischen noch irgendwie so eine Blitzbeziehung, eine relativ intensive, das Schema wiederholt sich dann auch gleich bei der zweiten großen Trennung. Und dann habe ich relativ bald eben meinen Ex-Partner kennengelernt, Internet, lange geschrieben, haben uns dann irgendwann mal getroffen.
Was gefiel dir an ihm?
Er ist unglaublich intelligent, belesen, viel gereist. Er war sehr attraktiv. Würde ich immer noch sagen. Gebildet.
Und was das den Wärmegrad angeht, also war der liebevoll, war der zugewandt, hast du dich verstanden gefühlt?
Darauf habe ich, glaube ich, gar nicht drauf geachtet. Heute würde ich sagen, nein.
Das sind ja genau die Sachen, auf die du achten solltest.
Ja. Ne? Und noch viel schlimmer, was mir, glaube ich, so gut gefallen hat, war halt der Sex. Also ich würde sagen, mit ihm habe ich erst meinen homosexuellen Sex entdeckt. Weil der erste, der war sehr bieder und verklemmt. Also da gab es halt
kein
nur...
Kein Wunder, wenn man nicht mal sagen darf, dass man schwul ist.
Ja, also, da gab es halt nur Wichsen und einseitiges Blasen und so, kein Analverkehr. Und ich hatte dann mit diesem Ex eben mein erstes Date. Er hat unglaublich viel erzählt. Im Nachhinein betrachtet, auch wenn es weh tut, das zu sagen, fand ich ihn damals eigentlich schon ein bisschen komisch, weil er halt mir ein Ohr quasi da abgequatscht hat. Und ich habe mich halt mit ihm getroffen in der Phase. Da hatte ich, glaube ich, drei Nächte nicht geschlafen oder zwei. Ich war total zerstört und habe mich mit ihm getroffen. Und dann bin ich aber danach halt noch mit ihm zu ihm nach Hause. Und das war halt dann so, das hat eine ganz neue Welt eröffnet, ja. Weil da hatte ich dann zum ersten Mal so richtigen Sex. So halt eben mit Analverkehr und richtig viel Leidenschaft und Wild. Es war unglaublich toll. Und dann haben wir uns immer mehr getroffen.
Konntest du dann ruhiger schlafen wieder?
Ja, ich habe dann gut geschlafen wieder, weil ich halt einfach total fertig war.
Ja.
Und der Ekstase. Und ja, viel Sex gemacht, das war dann irgendwie kompliziert. Ich wollte dann relativ schnell mehr, natürlich, klar, weil ich nicht allein sein wollte und weil ich einen Retter wahrscheinlich gebraucht habe. Und das fand er aber immer ziemlich doof. Und immer sobald ich quasi wieder einen Move gemacht hat, hat er dann wieder einen Kontakt abgebrochen. Dann hatten wir wieder 3-4 Wochen keinen Kontakt. Dann wurde es wieder mehr, bis ich wieder meinen Spinner bekommen habe. Dann hat er wieder abgebrochen. Und witzigerweise dann nach dem dritten Abbruch, da wo ich dann eigentlich so war, okay, will ich das überhaupt? Da hat er sich dann gemeldet und wollte dann mit mir spazieren gehen und hat mir dann da offenbart, okay, er will es probieren. Und das war ein ganz komisches Gefühl, das weiß ich heute noch. Dein Klassiker, wie du immer sagst, halt nicht aufs Bauchgefühl gehört. Hätte ich mir damals schon denken müssen, okay, irgendwie ist es jetzt anders. Sind dann relativ bald zusammengezogen, ein halbes Jahr später. Auch getrieben durch meine Eltern, weil die gemeinten, ja, wieso da zweimal, wieso jetzt da deine Miete extra zahlen und er hat doch so ein tolles Haus und zieh doch damit ein.
Suchst du die Männer auch nach der Häusergröße aus?
Nee, gar nicht. Und er war also auch wesentlich weniger wie der Erste. Also der Erste muss man vorstellen, ich glaube, wir hatten eine Wohnfläche von 400, 500 Quadratmeter. Es war ein riesen Architektenhaus. Ja, ja.
Wow.
Ja, klingt wow. Ich fand es ätzend, weil man konnte es halt nicht sauber halten. Wir konnten nicht richtig heizen, weil es zu teuer war oder weil er halt immer sparen wollte. Und halt, nee, egal. Auf jeden Fall, er war nicht so. Und damals habe ich zu meinen Eltern gesagt, dass ich mit ihm auch ins letzte Drecksloch ziehen würde. Und das ist wahr. Also das würde ich auch heute noch sagen. Das war mir nie wichtig. Aber heute merke ich halt, dass meinen Eltern das, glaube ich, wichtig war. Ich weiß es nicht. Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, sie wollten doch nur, dass es mir gut geht und das Beste für mich.
Ja, aber na gut, was das Beste ist, hat ja jeder so andere Ansprüche.
Ja.
Okay, also ihr seid zusammengezogen und wie hast du dich da gefühlt?
Ich erinnere mich noch, wie ich mal auf dem Boden lag, auf dem Teppich und geweint habe, weil ich nicht wusste, ist das alles überhaupt richtig, was ich da tue? Was soll ich tun? Das hat er auch irgendwie mitbekommen, dass ich unsicher war, das fand er nicht so toll und meinte dann halt auch, ich muss es jetzt sagen, entweder so oder so, aber er will diese Unsicherheit halt nicht mehr hören. Das war auch schon so, vielleicht ein bisschen ein Anzeichen. Aber das hat dann wunderbar funktioniert. Ich würde sagen, wir waren eine super häusliche Gemeinschaft, haben gut Zeit miteinander verbracht, auch wieder dieses häusliche Leben gehabt, aber auch viel gewandert, tolle Urlaube gemacht.
Und durftest du dann offen schwul sein mit ihm?
Ja, mit ihm ging das.
Okay.
Aber halt auch nicht jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit oder so. Vielleicht mal ein Schmatzer oder so, aber jetzt so irgendwie Zärtlichkeiten oder so in der Öffentlichkeit gab es da auch nicht. Ja, und dann kam es zur Trennung.
Nach wie vielen Monaten oder Jahren?
Das müssen ungefähr 3 oder 4 Jahre gewesen sein. Ich weiß es noch ziemlich genau. es fing an in einem Herbstmorgen mit Laubrechen im Garten, weil Garten war das Wichtigste und auch immer früh aufstehen, also jetzt irgendwie so ausschlafen, gemütlich frühstücken, das ging gar nicht. Obwohl mir das eigentlich mega wichtig ist. Ja, ich glaube, es war Pflicht. Das Laub musste halt weg. Und ich habe halt dann immer versucht, mitzuhelfen, weil mir halt einfach wichtig war, was zusammen zu machen, egal was. Und dann habe ich irgendwie das Laub nicht richtig gerecht. Ich weiß gar nicht, was ich da falsch gemacht habe. Vermutlich die Häufen oder so.
Es ist ja auch eine recht übersichtliche Tätigkeit eigentlich.
Ja. Und dann hat er mich irgendwie, dann haben wir dann uns gezofft, haben uns dann, dann bin ich irgendwann reingegangen. Er hat dann draußen alleine weiter vor sich hingewütet. Und irgendwann ist er dann halt wütend irgendwie an mir vorbeigelaufen und hat mich irgendwie nochmal irgendwie was gesagt, ich weiß es nochmal genau. Und dann habe ich halt nur gesagt, du, wenn du mich fein nochmal willst, dann musst du es nur sagen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht ist es so. Mhm. Und dann hat er quasi mit mir Schluss gemacht.
In einem Gespräch oder war es einfach diese Patzigkeit? Also habt ihr das erwachsen geklärt oder?
Nee, wir haben dann nicht mehr drüber gesprochen. Ich bin dann auch schon eine Woche später ausgezogen.
Habt ihr eine Woche lang nicht miteinander geredet oder was?
Ich glaube, wir sind uns da tatsächlich aus dem Weg gegangen, ja.
Oh, weil ich war nämlich, furchtbar.
Ja, genau. Also wird ja noch krasser. Und bin dann ausgezogen in Gästezimmer bei meinen Eltern. Die haben ein großes Haus mit mehreren Parteien. Hab da meine Sachen eingelagert. Glücklicherweise ist dann ein Mieter von meinen Eltern ausgezogen und ich bin in die Wohnung. Wir haben die renoviert. Ich bin da rein. Das war natürlich schon der nächste Fehler, weil ich mich dann natürlich wieder an meine Eltern gebunden habe und sie natürlich wieder für mich die Wohnung renoviert haben und wieder mal alles für mich getan haben. Und ja.
Ja.
Mhm. Und damals, muss ich sagen, war es ganz schön. Das war dann quasi ein Haus mit meiner Schwester, mit meinen Eltern. Also alle recht eng beieinander. Das war am Anfang ganz schön, aber wurde halt natürlich immer irgendwie blöder. Und ja.
Deine Schwestern wohnen da auch?
Ja, also meine Schwester und meine Mutter meine Familie, meine Eltern, die sind komplett symbiotisch. Die essen zusammen, die gehen gegenseitig einkaufen. Meine Eltern haben die Kinder jeden Tag. Immer. Und ich bin halt das schwarze Schaf, so ein bisschen, weil ich halt mein eigenes Leben lebe. Und das verstehen die halt nicht, dass Liebe nichts mit räumlicher Nähe oder Häufigkeit, wie oft man sich sieht, zu tun hat. Aber für meine Eltern ist das, glaube ich, so. Und
was sagt mein Vater überhaupt zu der ganzen Sache? Der taucht hier gar nicht auf.
Mein Vater, der ist eigentlich ganz cool. Der sieht das eigentlich alles ganz nüchtern. Der sagt, ja, komm einfach, wenn du Lust hast und wenn nicht, dann nicht. Und jetzt in der Trennung war ich mal mit ihm auf einem Konzert. Das war eine sehr coole Erfahrung, weil ich schon ewig lang nichts mit meinem Vater so allein unternommen habe. Und da haben wir uns auch echt gut unterhalten.
Mach doch öfter was mit deinem Vater, dann hast du auch Familienanbindung.
Ja.
Der freut sich bestimmt auch, wenn er da mal rauskommt.
Ja, glaube ich auch. Und genau, dann habe ich da in dieser Wohnung gelebt, war auch alles ganz gut, war beruflich viel unterwegs. Also mit Reisetätigkeit, habe quasi die Woche über immer in einem Hotel verbracht. Mhm. Hatte da schon so auch meinen Spaß und mich ein bisschen ausgetobt. Und irgendwann hat sich dann der Ex gemeldet.
Nach wie welcher Zeitspanne?
Das muss ungefähr so ein halbes Jahr gewesen sein. Mhm. Und meinte so, ja, ob man sich halt nicht mal, also wir haben uns auch vorher ab und zu mal zum Wandern und so getroffen. Mhm. Wir hatten eigentlich nie wirklich den Kontakt immer ganz weg.
Aber ihr habt nie wieder über diese Schlussmachsituation
geredet? Nicht so wirklich geredet, nee. Ja. Und dann hat er da mal angerufen, hat gefragt, ja, er wird sich vielleicht nochmal überlegen und so weiter. Und da habe ich dann aber gesagt, nee. Und das weiß ich noch, das war ein total tolles Gefühl, als ich das gesagt habe und dann wieder in mein Hotelzimmer gedackelt bin, weil ich eben dienstlich unterwegs war. Ja.
Naja, weil es eine selbstbestimmte Entscheidung war, endlich mal.
Ja. Und dann habe ich nämlich auch jemand anders kennengelernt, ab da auch irgendwie so ein halbes Jahr lang eine Beziehung gehabt, die ich dann aber auch beendet habe. Also war jetzt nicht so was mega Intensives. Mhm. Und dann war irgendwann sein Geburtstag. Und er hat mich dazu eingeladen.
Wie lange wart ihr da getrennt?
Knappes Jahr. Mhm. Und natürlich der Geburtstag, Alkohol fließt, unser Lied lief wahrscheinlich nicht zufällig, wir haben getanzt und so kam es dann, dass ich nach dem Geburtstag bei ihm übernachtet habe. Mhm. Und wir Sex hatten. Mhm. Und wir danach wieder zusammen waren. Mhm. Weil er mir da auch Dinge erzählt hat. Also er hat sich schon sehr verändert. Und wir hatten auch einmal ein Gespräch, das war schon ein bisschen vor dem Geburtstag, wo er auch mir unter Tränen gesagt hat, wie sehr er mich halt vermisst und dass ich irgendwie die einzige Farbe in seinem Leben gewesen wäre und mit mir war es bunt und jetzt ist wieder alles grau und ja, so kam er wieder zusammen und dann begann unsere zweite Hälfte auch sehr schön, ganz anders. Also wir haben mehr geredet, es war emotionaler, mehr Nähe, wieder guten Sex, mehr zusammen gemacht. Also das war so irgendwie, dachte ich mir, okay, jetzt habe ich so die Version von der Beziehung und von uns, die ich mir halt gewünscht habe. Mhm. Und dann waren wir 3 Monate zusammen und natürlich haben wir bis dato verhütet, um uns zu schützen. Mhm. Und dann nach 3 Monaten haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Test, damit wir halt wieder ungeschützt Verkehr haben können. Und dann, ja, weiß ich noch, wie ich da im Büro saß und der Anruf kam, dass seine Testergebnisse da sind und er positiv ist. Hm. Also es war nicht mal ein Anruf, das war, glaube ich, sogar nur eine WhatsApp. Und dann habe ich versucht, ihn anzurufen und er ging aber halt nicht ans Telefon.
Und deine waren negativ?
Meine waren negativ, ja. Mhm. Also Gott sei Dank.
Gott sei Dank habt ihr verhütet.
Ja. Hammer, wirklich immer. Aber trotzdem, keine Ahnung, hätte ja was weiß ich, was passieren können, platzen ja, oder was auch immer. Und für mich ist halt eine Welt zusammengebrochen. Also das war, glaube ich, einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich bin total zusammengeklappt in dem Büro. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das dann geschafft habe. Ich bin dann einfach gegangen und habe mich ins Auto gesetzt und bin halt dann eben mal in seine Richtung gefahren, weil ich eben bei einem Kunden im Einsatz war. Und habe ihn aber nicht erreicht. Und ja, dann ist es irgendwie verschwommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was dann war. Wir haben uns dann getroffen, bei ihm zu Hause, viel geweint und ja, für mich ist halt eine Welt zusammengebrochen. Ich meine, ich wusste, bis dato war ich natürlich auch nicht so mega informiert, wie ich jetzt bin mit den Konsequenzen und so weiter. Für mich war das einfach schlimm. Mhm. Und ja.
Weiß er, wo er sich angesteckt hat?
Das hat er mir nie richtig erzählt. Ich weiß, dass es auf einer Party war, mhm, wo es auch zum Sex kam. Aber er hat mir nie erzählt, wie und warum. Und das Thema war immer tabu. Also wir haben generell nicht drüber gesprochen.
Wahrscheinlich ist das ein bisschen ausgeartet. Ein Freund von mir hat sich auch so angesteckt auf so einer Party. Wir haben dann, stieg die Ekstase immer höher und dann irgendwann sind alle guten Vorsätze über Bord geworfen worden.
Entweder so, aber dann würde ich erwarten, dass er dann die Leute kontaktiert hätte. Und das hat er nämlich nie gemacht. Das finde ich auch eigentlich weiterhin nicht okay.
Vielleicht wusste er nicht, wer es war.
Genau, und jetzt kommt nämlich eben dein Podcast ins Spiel, weil du ja neulich diesen jungen Mann zu Gast hattest, der da mit jemandem mitgegangen ist und dann plötzlich irgendwie ganz viele da waren und er wohl irgendwas in den Trink bekommen hat, keine Ahnung. Mhm. Und das hat, der Podcast hat schon wahnsinnig viel in mir ausgelöst, weil, also ich weiß es natürlich nicht, wie es passiert ist, klar, ich kann nur mutmaßen, aber das klang schon alles sehr danach, weil er wusste nicht mehr genau, wer und wie das passiert ist und warum. Und das ist eigentlich sehr untypisch für ihn, würde ich sagen. Mhm. Und daher konnte vielleicht auch den Leuten nicht Bescheid geben, weil er einfach nicht genau wusste, wer das eigentlich war. Oder vielleicht hat er selber was genommen, kann ja auch sein.
Und hat sich einfach wahnsinnig geschämt wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Wie ging es dann weiter für euch?
Ja, dann fing an, natürlich dann kam die schlimme Zeit mit Medikamente einstellen, viel zum Arzt gehen. Da habe ich schon immer so grob was mitbekommen, aber so richtig viel haben wir da eigentlich auch nicht drüber gesprochen oder vor allem halt nie darüber, wie es ihm geht. Mhm. Und das ist das, was ich halt heute merke. Wir haben, und das war so krass in deinem Podcast damals, hatte ich das Gefühl, dass ich da plötzlich auf einmal erfahren habe, wie sich das alles anfühlt und wie er sich gefühlt haben muss und all die Gespräche, die ich eigentlich gern irgendwie gehabt hätte, weil ich wäre ja wirklich für ihn da gewesen. Mir wäre das alles wurscht gewesen. Klar war es am Anfang schlimm für mich, vor allem, weil ich mir immer vorstellen musste, wie das passiert ist, mhm. weil mir das natürlich nicht klar war, dass er zu solchen Partys geht und ich dann halt natürlich immer die Bilder im Kopf hatte, was er da für Dinge getan hat. Aber er hat sich dann mit immer weiter zurückgezogen. Also er hat auch immer weniger Freunde, Kontakt zu seinen Freunden gehabt, zu meiner Familie. Da ging er nie gerne mit, aber es wurde dann irgendwie noch weniger. Und mit den Medikamenten kamen dann halt auch Schlafprobleme anfangs, Nervenprobleme. Er hat zugenommen. Also ihm ging es nicht gut am Anfang. Inzwischen hat das dann alles geklappt. Aber wir haben halt dann einfach weitergemacht. Und
als wäre nichts im Grunde.
Ja.
Mhm. Ist er unter der Nachweisgrenze jetzt?
Ja.
Ja.
Also eigentlich ist jetzt alles in Ordnung. Mhm. Aber mit dem Tag hat halt auch jegliche Form von Sexualität und körperliche Nähe aufgehört. Und das hat mir halt die letzten 3-4 Jahre auch sehr zu schaffen gemacht, weil, ja.
Du hattest 3-4 Jahre keine körperliche Zuwendung.
Ja.
Puh.
Ja, krass. Finde ich heute auch krass. Ich habe dafür auch eine Therapie gemacht. Mhm. Also mit einer systemischen Beraterin zusammen habe ich im Endeffekt angeleitet, versucht zu lernen, fremd zu gehen und damit halt klarzukommen, weil er hat sich immer mehr verschlossen. Die ganze Körperlichkeit war weg. Ich habe dann natürlich angefangen, mir viele Dinge bei Freunden zu holen. Habe mit meinen besten Freundinnen viel unternommen, bin mit denen unterwegs gewesen. Die einzige Ausnahme so ein bisschen waren unsere Reisen. Also wir haben unglaublich tolle Reisen gemacht. Das waren die schönsten Erlebnisse, die ich in der Hinsicht bisher hatte. Also wir sind zum Beispiel mit einem kleinen Allradcamper in Nordkanada bis zum Polarmeer gefahren und waren da wirklich wochenlang komplett alleine in so einer Kiste. Aber es hat wunderbar funktioniert. Außer ich habe auf das Thema angesprochen oder außer ich habe versucht, ihn zu irgendwie Sex zu überreden. Mhm. Was ich manchmal hinbekommen habe, dann hat er ein Buch gelesen und ich durfte währenddessen das da unten ein bisschen angucken.
Wie schön, ja.
Ja.
Hast du dich in der Zeit gefragt, was du eigentlich von Beziehungen möchtest?
Ja, und es kam eigentlich immer raus, dass es halt nicht in jeder Beziehung immer alles gibt. Dass es halt auch Beziehungen gibt, wo bestimmte Dinge fehlen. Und das habe ich mir halt auch gedacht. Ich meine, die Nähe fehlt und auch so das Emotionale, aber wir können gut zusammen reisen.
Dann seid ihr aber Freunde.
Ja. Wahrscheinlich waren wir das dann irgendwann. Ja.
Wann kam denn der Punkt für dich, an dem du gesagt hast, jetzt will ich doch wieder mehr erleben?
Ziemlich krass wurde das dann Anfang des Jahres, weil ich stand halt gefühlt 3 Jahre lang an so einer Weggabelung, wo für mich beide Wege gleich scheiße waren und untragbar. Deswegen habe ich auch damals dann diese systemische Beratung angefangen oder Therapie, weil ich halt einfach, mein Leben war auf Pause und ich musste einfach irgendwie jetzt weitermachen, aber ich wusste nicht, ob ich rechts oder links gehen soll. Und das war ganz, ganz schlimm. Und das ging dann Anfang Mai so weit, dass ich wieder so Panikattacken bekommen habe in der Arbeit, dass ich teilweise von der Arbeit gehen musste, weil es sich angefühlt hat, wie wenn dich jemand am Kragen packt und über die Klippe hält. Weil ich einfach wusste, ich muss irgendwas tun und ich kam nicht raus. Aber Anfang Mai wurde es dann eben halt so schlimm, das hat dann alles so gegipfelt, weil ich habe dann natürlich irgendwann angefangen, mich mit Fremden zum Sex zu treffen. Also Cruising ist ja wahrscheinlich ein Begriff.
Das heißt bei Heteros einfach rumvögeln, also.
Ja, oder so, ja. Genau.
Wusste er davon?
Ja, also irgendwann hatten wir das Gespräch mal. Ich habe ihm auch gesagt, hey, ich kann das so nicht. Mir fehlt da was. Ich kann das nicht. Wir müssen irgendwas tun. weil er hat halt gar nichts gemacht. Ich meine, er hätte ja auch irgendwie mir mal einen runterholen können oder Spielzeug benutzen oder irgendwas. Wir hätten uns ja rantasten können.
Ja.
Und ich habe auch alles angeboten, von Therapie bis Selbsthilfegruppe, alles hätte ich gemacht. Aber irgendwann hat er halt dann gesagt, ja gut, wenn du das brauchst, dann holst du dir halt, musst du dir das woanders holen. Und er hat damals gesagt, er will es halt nur nicht wissen.
Mhm.
Genau, und so habe ich dann angefangen, halt eben an solche Orte zu gehen und Männer zu treffen. Hatte dann ein paar sehr gute Familienväter, die sehr gut zu mir waren, mit denen ich mich dann ab und zu draußen getroffen habe. Und ja, aber das ist halt nicht das Gleiche, weil das ist halt Mechanik, sage ich jetzt mal. Und da hat halt was gefehlt. Und
ich finde das immer noch verblüffend, dass Menschen sich nicht trauen, in diesen Zeiten sich auszuleben. Also Familienväter, die so tun, als ob. Das ist mir ein völliges Rätsel. Ich verstehe, warum man das Bedürfnis hat, ein Leben nach irgendwas zu leben, von dem man glaubt, dass es das Richtige sei. Aber das erträgt man doch gefühlsmäßig gar nicht. Ich verstehe nicht, wie diese Menschen das so ertragen können in sich.
Ja, man ist da auch Teilzeittherapeut dann, weil natürlich immer danach dann, nachdem die dann gekommen sind, geht es dann natürlich immer los, oh Gott, meine Frau. Und dann haben die sich natürlich wieder schrecklich geschämt und das hat man denen auch so krass angesehen.
Hast du eine Antwort für mich, wie die das machen und warum vor allen Dingen? Das sind doch jüngere Menschen.
Ganz
oder?
Ehrlich, du glaubst nicht, wozu der männliche Trieb fähig ist. Also ich weiß nicht, ob das Frauen nachvollziehen können, aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich gewisse Zeit lang nichts gemacht habe, da wird das so dominant und es dreht sich alles nur um das. Und ich glaube, so ist es bei denen auch. Das steigert sich so hoch, bis die Wollust oder das Verlangen so groß ist, dass es einfach tun und das verdrängen und danach fallen sie wieder in das Tal und dann baut sich's wieder auf.
Aber sie haben doch homosexuelle Gelüste.
Ah, das kann ich dir sehr wohl erklären.
Ja, bitte.
Ich glaube, dass das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir denken, es gibt Homosexualität und Heterosexualität und ich glaube, das ist totaler Bullshit.
Ja, aber das weiß man auch inzwischen.
Aber viele wissen es nicht. Ich würde nicht sagen, dass das so weit bekannt ist. Und für mich ist das ein Schieberegler, der geht von 0 bis 100, von ich mag nur Männer bis nur Frauen. Und
sie denken, es gibt nichts dazwischen.
Genau, sie denken, also sie müssen sich entscheiden, entweder ich bin bi, hetero oder homo.
Ja, okay. Und dann machen sie
die
homosexuelle Seite lieber heimlich,
ganz
damit
genau.
sie das heterosexuell nicht
genau,
in Frage stellen.
Genau, weil ich nehme das dem einen zum Beispiel auch total ab, dass der halt das liebt und so und dass er auch seine Frau liebt und so weiter. Aber ich habe halt auch immer mal gesagt, und so what, wenn du das halt gerne machst, einmal im Monat mit mir, das verletzt doch niemanden, es tut niemanden weh, wir machen das safe und so weiter und
ja.
Aber das Problem ist
die
halt, eigentlich müsste seine Partnerin wissen.
Eben,
das ist
genau,
das
diese Heimlichkeit ist das Problem,
ja.
Weil es für einen selber ja auch nicht gut ist, wenn du so eine Heimlichkeit hast.
Ja.
Okay, also du hast gecruised und zu Hause hast du so getan, das war alles easy peasy.
Genau, weiterhin tolle Reisen gemacht, da war immer heile Welt, aber ansonsten haben wir halt so ein bisschen nebenher gelebt.
Mhm.
Und aber mir hat halt immer noch was gefehlt. Und dann kam mein witziger Schuhlöffel, weil ich bin da natürlich auch in diesen Apps unterwegs gewesen und habe da irgendwann mal mit einem geschrieben, ein super hübscher mexikanischer Gaststudent, sehr jung. Und aber das war für mich halt, mir war klar, okay, der interessiert sich nicht wirklich für mich und war aber halt so witzig zu schreiben. Und wie es das Schicksal wollte, habe ich mich irgendwie freiwillig bei uns in der Firma gemeldet, zu einer Jobmesse zu gehen. Und dann stand er plötzlich bei mir am Stand. Und das war total witzig, weil wir sind dann irgendwie beide so eingefroren. Er war mit einer Freundin da. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, you're Miguel, right? You're Miguel. Und er konnte halt nicht antworten, er hat mich nur angestarrt. Und irgendwann hat ihn dann seine Freundin so geschüttelt und meinte, yes, yes, he's Miguel, his name is Miguel. Und dann haben wir halt so festgestellt, okay, wir sind aus dieser App und so weiter. Und dann hat er mich halt immer so noch angegrinst dann im Laufe, wenn er halt rumgelaufen ist an den Messeständen. Und dann haben wir uns getroffen, sind spazieren gegangen, haben lange geredet. Und dann habe ich halt schon gemerkt, oh, aber ja, heute würde ich sagen, ich glaube, ich habe das alles sehr bewusst gemacht, insgeheim.
Und weil du ein Fluchtfahrzeug gesucht hast.
Richtig, genau. Mhm. Schuhlöffel oder Fluchtfahrzeug, genau.
Ach so, das ist der Schuhlöffel. Ach,
ja,
ich
verstehe,
ach, die Bezeichnung kannte ich nicht.
Ja. Okay. Und dann sind wir auch zu mir nach Hause gegangen und lagen nur auf dem Sofa und haben Musik gehört. Und bei mir innen drin war aber halt natürlich Feuerwerk.
Mhm.
Und ja,
ja, weil die halt, Hoffnung auf ein neues Leben plötzlich da ist.
Ja, und weil ich halt auch so gemerkt habe, was mir alles gefehlt hat. Der wusste aber übrigens, dass ich in einer Beziehung bin und alles. Ja, wir haben uns bloß 2-3 Mal haben wir uns getroffen. Dann hat sich der Kontakt wieder verlaufen, sage ich
aber
mal.
Aber ohne Sex.
Wir haben einmal gewichst, das war sehr merkwürdig, weil wir den ganzen Abend auch auf dem Sofa lagen und dann war es irgendwie so plötzlich, okay, Hose raus, los geht's, fertig. Und danach wollte er dann relativ bald heim, das war sehr merkwürdig. Aber darum ging es mir auch gar nicht, weil was bei dem so krass war, der hat sich halt so richtig eingerollt und an mich rangekuschelt und hat extrem Nähe gesucht und ich habe dem stundenlang einfach nur gestreichelt und uns gedrückt und das war halt genau das, was mir gefehlt hat, Nähe. Und beim letzten Mal war es dann irgendwie merkwürdig, da wollte er dann irgendwie Sex und dann sind wir ins Schlafzimmer und dann hat er sich aber irgendwann immer wohl gefühlt und dann irgendwie nur gemeint, ja, fühlt sich jetzt komisch an und dann war das irgendwie vorbei und dann musste weg.
Und vielleicht war er mit seiner Sexualität noch nicht so ganz d'accord.
Ja, oder meine Theorie ist auch heute, dass der wirklich tatsächlich einfach nur einen Älteren wollte, der dann ab und zu einfach mal gescheit durchbumst. Und der wahrscheinlich total damit überfordert war, okay, der will irgendwie Musik hören und Fernseh schauen
und, so emotionale Tiefe,
und Wein trinken und einfach nur da liegen und mich streicheln. Das ist, vielleicht hat ihn das auch irritiert, vielleicht hat er einfach was anderes gesucht, ich weiß es nicht.
Zu viel Tiefe.
Ja. Aber wie gesagt, das hat natürlich dann meine ganzen Probleme nur noch befeuert, diese Zerrissenheit. Aber eben heute bin ich dankbar dafür, weil durch ihn hat es so weit getrieben, dass es einfach wirklich auch physisch nicht mehr ausgehalten habe. Und das fing dann schon an. Wir hatten schon öfters die Gespräche, dass es jetzt langsam an den Punkt kommt, wo es für mich nicht mehr geht.
Ihr wohnt aber wieder in seinem Haus?
Nee, genau, weil nach der Trennung sind wir nicht mehr zusammengezogen. Wir, haben beschlossen, das ist wichtig für uns.
Ja, macht Sinn.
Genau, weil dann gab es nämlich auch Streit mit meiner Familie und einen kleinen Erbschaftsstreit, weil meine Eltern alles regeln wollten und ich eigentlich dann quasi diese Wohnung bekommen hätte sollen. Mir meine Eltern dann aber merkwürdige Dinge vorgeworfen hätten, dass ich da nur Profit draus schlagen will und dass ich die Wohnung dann ja nur verhöker oder Flüchtlinge einziehen lasse. Und,
Gott bewahre.
Ja, es war sehr schräg. Es war sehr schräg.
Was ist denn das?
Die Notarverträge waren alle schon fertig und dann meinte meine Mutter, aber irgendwann, nee, sie kann das nicht. Sie hat ein schlechtes Gefühl, sie vertraut mir nicht, weil ich das alles so genau machen will. Weil da waren halt Probleme im Grundbuch und ich wollte es halt einfach ordentlich machen, weil ich bin natürlich halt anders wie meine Familie, ich bin halt sehr gründlich und genau und strukturiert.
Macht aber auch Sinn.
Ja, und ich habe gesagt, wir machen ja kein Zeitschriftenabo, das muss doch geregelt sein. Und dann wurde das alles quasi abgebrochen und dummerweise lief aber quasi die Seite von meiner Schwester weiter. Das heißt, meine Schwester lebt jetzt sehr komfortabel, hat quasi das alles überschrieben bekommen. Also nicht alles, aber halt eine große Wohnung, schön mit großem mit Garten. Und
also gerecht sind sie nicht, deine Eltern?
Eigentlich war das immer so wichtig, aber irgendwie da dann plötzlich doch nicht.
Sprich doch mal mit deinem Vater.
Ja, der findet das alles scheiße. Ich glaube, der leidet am meisten drunter, wie das alles gelaufen ist. Ja,
aber dann soll er sich mal gegen deine Mutter durchsetzen. Tut ihm ja vielleicht auch ganz gut.
Ja. Ja, und auch meine Schwester hat halt nichts gesagt, weil du meintest, sagt ja deine Schwester nichts mit dem Ex. Auch da hätte ich mir halt gehofft, dass meine Schwester dann irgendwie gesagt hätte, nee, hey, das war nicht der Deal. Wir haben gesagt, wir wollen es beides jetzt aufteilen, gleich, gerecht. Also ich hätte damals schon ein bisschen weniger bekommen, weil mir war das nicht wichtig und sie hat halt eben 3 Kinder und deswegen war klar, sie kriegt mehr, das war mir wurscht. Ich fand es halt nur schön, auch zu wissen, egal was mit mir passiert, wenn ich alleine bleibe, habe ich zumindest im hohen Alter eine Wohnung, wo ich irgendwie oder sogar 2 dann, wo ich leben hätte können und ein bisschen Miete bekommen hätte können. Und aber die hat auch nicht gesagt, hey, stopp, das möchte ich so nicht. Und jetzt ist es halt so einseitig, wie es jetzt ist. Egal. Okay. Auf jeden Fall bin ich dann da wieder ausgezogen und bin dann aber nicht mehr bei ihm eingezogen, sondern habe mir eine eigene Wohnung genommen. Und ich liebe sie. Und das war das Beste, was ich getan habe, dass ich jetzt halt mal endlich so nicht
unabhängig.
Komplett unabhängig bin. Ja.
Ja. Und was hast du deinem Ex dann gesagt, als du wusstest, ich kann nicht mehr?
Wir hatten immer wieder die Gespräche. Ich habe gesagt, dass es für mich halt nicht mehr geht, dass es mir schlecht geht. Ich wollte dann am Sonntag einmal mit ihm reden, weil es mir wieder sehr, sehr schlecht ging an dem Tag. Aber dann kam von ihm halt zum Beispiel auch, oh nee, du hast jetzt bloß wieder Drama Sonntag und da habe ich keinen Bock darauf, dann bleib doch bitte zu Hause.
Mhm. Drama Sonntag, wie konstruktiv.
Ja.
Ja.
Du spinnst jetzt eh bloß wieder und am Montag ist es dann wieder gut, er hat jetzt keinen Bock drauf, dann soll er daheim bleiben.
Mhm.
Ja, und dann kam aber dieser Montag, wo ich auch von der Arbeit gegangen bin, wo es nicht mehr ging und bitterlich geweint zu Hause, weil es mir so schlecht ging mit diesem Herzrasen und dieser krassen Nervosität und habe dann mit meiner Freundin telefoniert, die hat mich dann wieder beruhigt und wir haben eigentlich gesagt, okay, beruhig dich, in dem Zustand sollst du keine Entscheidungen treffen, weil, also wirklich, ich liebe diese Person, der habe ich so viel zu verdanken und wir haben halt, glaube ich, wirklich die letzten 3 Jahre ging das immer nur darum und ohne sie hätte ich das alles gar nicht durchgestanden. Und richtigerweise meinte sie aber halt, ja, kann man jetzt in dem Zustand, schlaf mal eine Nacht drüber und dann mach's morgen geregelt.
Mhm.
Und das wäre aber ein Tag gewesen, an dem ich bei ihm übernachtet hätte. Wir haben uns dann immer abgewechselt, weil auch dieses Zwei-Wohnungs-Ding hat eigentlich am Anfang schön funktioniert. Wir haben uns immer so besucht und so. Und dann habe ich quasi einfach meine Sachen gepackt, auch für die Arbeit am nächsten Tag. Und Übernachtungssachen und bin zu ihm gefahren. Und dann bin ich ins Haus rein und habe ihn gesehen und bin zusammengebrochen. Er wusste dann nicht, was los ist und weiß nicht, ich glaube, er hat das einfach nicht gedacht, dass das wirklich passiert. Und dann habe ich einfach nur geweint und immer wieder gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann ist aber er versteinert. Das passiert dann immer bei so emotionalen Themen, da macht er einfach komplett dicht. Er hat dann auch nichts gesagt, weil ich habe halt auch immer gefragt, sag mir doch wenigstens, wie soll es denn weitergehen? Wie stellst du dir das denn vor? Wie geht es denn jetzt weiter? Bleibt das jetzt immer so? Und dann meinte er, immer, keine Ahnung, er macht sich da keine Gedanken. Und er weiß es nicht.
Okay.
Ja.
Das, ja.
Und so war es da halt auch. Ich habe dann auch gesagt, das kann doch jetzt halt immer so weitergehen. Und immer dann so, ja, warum nicht? Und so.
Und hast du dann an dem Tag die Kraft gefunden zu sagen, das ist jetzt für mich zu Ende?
Ja, also ich dachte immer, dass ich das schon gesagt hatte, dann an dem Tag da in den Gesprächen. Aber er wollte dann immer wissen, ich soll das jetzt sagen. Ich muss wissen, was ich will. Und wenn es für mich nicht mehr reicht, dann ist es so und dann muss ich das jetzt sagen. Und ich habe dann auch irgendwie versucht, irgendwas so, weiß nicht, ich wollte einfach reden. Aber er meinte dann auch, nee, wenn es jetzt vorbei ist, dann bin ich eh die falsche Person, mit der er darüber reden sollte.
Mhm. Und dann hast du deine Sachen gepackt und bist zu dir gefahren.
Dann habe ich meine Tasche einfach wieder genommen, bin zu mir nach Hause gefahren. Es war so ein krasses Gefühl. Ich war, keine Ahnung, körperlich die krasseste Erschöpfung, die ich jemals hatte. Hab dann nur kurz meiner Freundin Bescheid gegeben, bin dann ins Bett und habe seit Monaten wie ein Stein wirklich am Stück durchgeschlafen. Und das war so krass, wie ich das körperlich auch gemerkt habe. Die ganze Last, meine Nackenschmerzen wurden besser, ich konnte wieder schlafen. In der Arbeit haben mich die Leute angesprochen, meinten, hey, krass.
Siehst wieder wie ein lebendiger Mensch
aus. Ja, und auch, ich glaube, ich war halt zu meinem Chef auch sehr, sehr fies teilweise in den Monaten, wo es so gegipfelt hatte. Der meinte dann auch irgendwann, er hätte die letzten Tage ein paar Dinge zu mir gesagt, wo er damit gerechnet hätte, dass ich ihm ins Gesicht springe. Aber ich hätte mich einfach gefreut und sei wieder so voller Elan. Und ja, mir ging's krass gut. Habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen dann gehabt. Ja.
Aber das, darum ist es so wichtig, auf den Körper zu hören, weil der sagt dir immer, was der richtige Weg ist.
Ja.
Und was mir jetzt so auffällt, ist, dass du immer Beziehungen hast, die relativ wenig mit dir zu tun haben. Also du gehst da immer in den Mangel rein. Und schön wäre für die Zukunft, ich würde dir eh raten, mal eine kleine Beziehungspause einzulegen und auszuhalten, alleine zu sein. Wirklich alleine. Kein Sex mit irgendwelchen Leuten. Einfach mal alleine sein, damit du dich selber spürst und auch merkst, was du überhaupt brauchst, weißt du?
Das war dann so, in den ersten Tagen war es dann so, okay, krass, wer bin ich eigentlich?
Ja.
Was mache ich eigentlich gern?
Und so. Genau.
Das war ganz komisch. Hab mir aber entgegen dessen, klar, heute sehe ich das so, ich weiß jetzt auch, ich will keine Beziehung, habe mich natürlich voll reingestürzt, hab Dates gemacht, sofort das zweite war dann mit einem, wo es mega gefunkt hat.
Aber so oft trifft man doch gar nicht Leute, bei denen
es funkt. Ja, ich dachte das halt, genau. Okay. Ich dachte das halt.
Du weißt schon, dass sexuelle Ekstase nicht gleich Verliebtheit ist, ne?
Ja, da war es gar nicht Sex, sondern wir haben uns getroffen für ein Date zum Spazierengehen und wir haben uns halt einfach stundenlang unterhalten und lagen dann in der Wiese und der hat halt einfach so krasse Dinge gemacht, wie mich an der Hand zu nehmen oder mir einen Kuss zu geben oder auch in der Stadt mal meine Hand zu nehmen. Der wollte mit mir kuscheln.
Eine kleine Wüste, auf die es endlich geregnet hat.
Ja,
ne?
Richtig. Ja. Und dann auch so Dinge wie zusammen kochen oder dann meinte der plötzlich, hey, wir könnten noch zusammen duschen. Und ich war so, what? Und es war halt dann wirklich eine Blitzbeziehung. Es ging 2 Wochen, wir haben uns sofort jeden Tag gesehen und 3-mal am Tag telefoniert und aber das hat sich dann so gegipfelt. Nee, weil ich habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, ich habe es halt einfach begriffen, was da passiert. Mir war das einfach zu viel und ich wollte einfach frei sein.
Aber jetzt weißt du doch, wie es sich anfühlt, wenn jemand einem die Aufmerksamkeit oder wenn jemand dir die Aufmerksamkeit gibt, die du dir wünschst, zum Beispiel mit dir zu kochen, an der Hand zu halten und so weiter.
Ja.
Und das kannst du doch prima als Maßstab nehmen für alles, was jetzt noch kommt.
Ja. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Also ich habe da wahnsinnig viel gelernt in dieser Geschichte. War, glaube ich, für ihn ziemlich schlimm. Er hat schon auch sein Päckchen zu tragen. Also er hat mich halt unglaublich unter Druck gesetzt und weil er unglaubliche Angst davor hat, alleine zu sein. Er ist so krass, er ist so,
welcher
wie ich vor
Ex
10 Jahren.
Oder die Kurzzeit? Nee,
diese Blitzbeziehung. Mhm. Der ist wirklich genauso wie ich vor 10 Jahren. Hauptsache Beziehung, Hauptsache nicht mehr allein. Und
ja, aber dann sag ihm doch, erzähl ihm doch mal deine Erfahrungen im Leben. Und dann kann er ja daran arbeiten. Wer weiß, was ist, wenn er ausgereift ist. Vielleicht ist das ein super Partner für dich.
Ja.
Irgendwann in 2-3 Jahren.
Ja. Genau.
Also, was würde dir helfen, das abzuschließen? Weil du am Anfang gesagt hast, du würdest es gerne abschließen.
Eigentlich das drüber sprechen.
Mhm.
Es fühlt sich jetzt gar nicht anders an. Aber es war halt einfach so dieses der Schmerz, als das rauskam, dann, dass ich so lang das alles hinterm Berg gehalten habe, dass ich mich so lang quasi komplett gegen mich selbst gearbeitet habe, gegen meine Bedürfnisse. Und ja, und ich weiß es auch nicht. Und halt seitdem mit dem einen Podcast, mit der Folge von dir, habe ich halt auch immer noch so ein bisschen das Schuldgefühl, dass ich mir denke, ich hätte noch irgendwie mehr tun können oder mehr tun müssen.
Du warst 4 Jahre für ihn da und hast alles angeboten. Mehr kannst du nicht machen. Versprich dir selber, dass du in Zukunft Dinge tust, die deinen Bedürfnissen entsprechen, nicht die der anderen.
Ja.
Und dann wird alles gut gehen.
Ja, also das will ich auf jeden Fall mehr machen. Erstmal jetzt mich nochmal ein bisschen kennenlernen.
Mhm.
Und dann, auch wenn ich das nächste Mal halt irgendwie so Bauchgefühle habe oder wenn irgendwas nicht passt, dann einfach was ändern.
Genau, und zwar sofort. Nicht verschleppen über mehrere Jahre, sondern.
Ja, und die wird auch jedem, das, wenn jetzt vielleicht irgendjemand da draußen nachvollziehen kann, in was für einer Situation ich da war, würde ich jedem einfach nur raten, dieses Lebensmobile, sage ich jetzt mal, einfach nur irgendwie anzuschubsen. Weil ich glaube, in der Stelle, wo ich da war, muss man sich einfach nur dazu zwingen, das irgendwas mal anzuschupfen und irgendeine Veränderung zu machen. Weil dann hat sich jetzt halt so viel geklärt. Aber man muss halt aus diesem Stillstand irgendwie rauskommen.
Ja. Ja, da hast du völlig recht. Und ich glaube, es täte dir vielleicht ganz gut, ein bisschen mehr Zeit mit deinem Vater zu verbringen.
Ja.
Der braucht dich vielleicht und du brauchst ihn. Und dann fühlst du dich auch der Familie gegenüber nicht so disconnected, weil du weißt, es gibt eine Hälfte, die versteht mich nicht, aber es gibt eine Hälfte, die eine ganz große, ähnliche Sehnsucht hat wie ich.
Ja.
Und das wäre schön.
Das kann ich versuchen, ja.
Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail@gmail.com oder auf Instagram, therealpaulalambert. Bis bald.